Hallo und herzlich willkommen zu meiner Bürgerfunksendung Rauschfrei Leben. Mein Name ist André Wünsch und ich bin verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin kein professioneller Mediziner, Psychologe oder Experte. Ich berichte hier von meinen Erfahrungen oder den Erfahrungen meiner Gäste zum Thema Alkoholsucht. Meine Bitte: Bei problematischem Konsum sucht euch bitte dringend Hilfe bei der Beratungsstelle in eurer Nähe oder bei eurem Hausarzt. Einen Link zur Fachstelle Sucht und Suchtprävention der Diakonie Hameln-Pyrmont findet ihr unter meinen Beiträgen in der Mediathek. Dort wird natürlich auch Angehörigen und Freunden von suchtkranken Menschen geholfen. In der heutigen Sendung spreche ich mit Isabel. Isabel habe ich kennengelernt über Instagram und ihren Account @suchtsicht. Isabel ist 36 und seit 5 Jahren nüchtern und macht gerade eine Ausbildung zur Suchtberaterin. Ganz nebenbei ist sie auch noch dabei, ein Buch zu schreiben. Das alles hat mich dazu bewogen, sie einzuladen, mein Gast zu sein und mit ihr ein ganz tolles Interview zu führen. Seid gespannt und hört gerne zu. Gleich geht's weiter.
Ja, hallo Isabel. Schön, dich in meiner
Hallo.
Sendung zu haben.
Hi André, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über deinen ganz tollen, wunderbaren Instagram-Account Suchtsicht. Und du bist am 27.09. diesen Jahres online gegangen mit deinem Account, hast seither schon echt viel Content gemacht und das hat mich tatsächlich beeindruckt. Also du machst ganz
Dankeschön.
tolle Sachen. Ja, wie gesagt, und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Magst du ein bisschen was über dich erzählen?
Gerne. Ja, also ich bin Isabel, ich bin 36 Jahre alt und ich bin seit 5 Jahren nüchtern, fast 5 Jahren. Am 6. Dezember ist es soweit. Und genau, ich habe am 27. September mit dem Kanal erst angefangen und habe so viel Content schon, weil ich sehr viel zu erzählen habe. Über die letzten 5 Jahre habe ich mich viel mit dem Thema Sucht beschäftigt. Und ich glaube, in Gedanken habe ich immer schon ein bisschen vorproduziert, obwohl ich nicht sehr, sehr lange nicht gedacht habe, dass ich das öffentlich mache. Und genau, letztes Jahr habe ich angefangen mit einer Ausbildung zur Suchtberaterin. Und ab da stand das fest, dass ich auf jeden Fall meine Geschichte öffentlich mache und dass ich darüber reden möchte, was Alkoholismus ist, um das Stigma abzubauen, um anderen aus der Sucht rauszuhelfen, weil ich einfach ganz, ganz tolle Menschen um mich hatte, als es bei mir der Fall war, als ich ganz tief in der Abhängigkeit gesteckt habe. Und genau, jetzt finde ich, ist es irgendwie so ein bisschen meine Pflicht, genau das Wissen und den Glauben und die Hoffnung weiterzugeben an andere.
Du sagst, du bist jetzt seit 5 Jahren, fast 5 Jahren nüchtern. Das
Genau.
heißt, du warst 31, als du rausgekommen bist aus der Sucht.
Richtig, genau.
Kannst du ungefähr noch sagen, wie du reingerutscht bist und wann das ungefähr war?
Ist schwierig für mich zu sagen, aber ich kann dir sagen, dass mir Alkohol von Anfang an ein Wahnsinnsgefühl gegeben hat. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken, also zumindest kann ich mich das erste Mal daran erinnern, als ich 5 Jahre alt war. Meine Oma hat immer Hustenschnaps gebraut für meine Cousine und für mich. Also das war eigentlich Medizin und wir haben auch immer nur so ein kleines Schnapsgläschen voll bekommen, wenn wir Husten hatten. Ich hatte ständig Husten, weil ich habe das für einen Zaubertrank gehalten. Ich weiß, ich habe das getrunken und wie Obelix, der in seinen Kessel fällt, so hat sich das angefühlt, war ich sofort hin und weg und habe das Gefühl geliebt. Nicht unbedingt den Geschmack, aber das Gefühl. Und genau, dann ging das mein komplettes Leben so weiter, dass jedes Mal, wenn ich Alkohol getrunken habe, dass ich das einfach geliebt habe, das Gefühl. Und ich habe auch immer getrunken bis zum Abwinken, also immer bis zum Verlust der Muttersprache.
Das kenne
Ja, und
ich, ja.
ich bin noch sehr leicht rangekommen. Wir waren in einem Jugendclubhaus damals, da war ich 14, 15, da haben alle getrunken, das war ganz normal. Ich habe mal nach der Schule in der Tankstelle gearbeitet und konnte mir das dann da besorgen, konnte das einfach kaufen. Und ja, es war ja sowieso, oder es ist ja sowieso legal ab 14. Und ab 16 kann man es frei kaufen. Also es war nie ein Problem ranzukommen.
Ja.
Meine Eltern haben das nicht streng überprüft. Und genau, dann, ich kann nicht sagen, wann ich abhängig wurde, aber ich kann dir sagen, dass es von Anfang an sehr gefährlich für mich war.
Wenn du sagst, ab dem 5. Lebensjahr in Kontakt mit Alkohol gekommen, dann ist das ja schon eine krasse Nummer. Also Ich komme aus Norddeutschland, hier wird viel gefeiert und auch viel getrunken. Aber das ist nochmal eine andere Nummer, finde ich. Aber ja, wenn du das so erklärst mit dem Hustensaft und dieses Gefühl, was du dann dabei hattest, ja, dann kann das schon relativ schnell in so eine Geschichte reinrutschen, dass einem das gefällt und gut tut, ne? Wie du schon sagtest, wie Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist.
Ja, genau.
Ja,
Weißt du noch,
verrückt.
André, wann du das erste Mal getrunken hast?
Ich habe
Und wie
das
sich das
erste
anfühlt?
Mal getrunken mit 14 oder 15. So mit Kumpels. Bei uns war unter der Woche donnerstags war immer Club 70, nannte sich das. Club 70 war bei uns im Pfarrhaus. So, ja, ein Jugendclub, so für die Konfirmanden. Da war immer viel los und da bin ich tatsächlich dann auch, also nicht im Club, sondern dann draußen mit meinen Kumpels das erste Mal in Kontakt mit Alkohol gekommen. Und wir haben dann total bescheuert. Also es war damals schon bescheuert, aber heute klingt es ja noch bescheuerter. Zwei Zweierpaare, jedes Paar eine Flasche Apfelkorn, wer zuerst diese Flasche Apfelkorn ausgetrunken hat.
Ja.
Ja, kann man heute nur den Kopf drüber schütteln. Aber ja, das war so mein Einstieg. Und dann auch über die Vereine. Ich war im Sportverein und da wurden dann am Wochenende wurde dann gefeiert und dann Alkohol konsumiert. Und bei mir ist es tatsächlich so wie bei dir. So würde ich das jetzt jedenfalls erstmal bewerten. Ich konnte nicht aufhören. So, also immer wirklich bis zum Schluss. Ich war immer der Letzte und bei mir ging auch immer irgendwie gefühlt am meisten rein. Schon spannend, wie sich so manche Geschichten dann auch ähneln. Und reingerutscht, glaube ich, bin ich in die Sucht 2019. Also ich will nicht sagen, dass es bis dahin normales Trinkverhalten war, weil ja, wenn du auf jeder Party der Letzte bist und den Laden mit abschließt oder rausgeschmissen wirst, bevor abgeschlossen wird und man dann auch nicht weiß, wie man nach Hause kommt, ist das ja jetzt auch nicht gerade toll. Aber ja, 2019 bin ich dann über verschiedene Faktoren dann in die Sucht gerutscht. So war das bei mir. Also bei mir war es dann.
Dann war deine Abhängigkeit oder gravierende Abhängigkeit eigentlich,
Vier
ich sag
Jahre.
mal, nur in Anführungszeichen, aber nur 4 Jahre.
Ja. Also
Wahnsinn.
ich glaube, davor die Zeit war es einfach so, dieses gesundheitsgefährdende Trinken. Aber ja, 2019 wurde es dann regelmäßig. Es hatte bei mir verschiedene Gründe und ein Grund war mein Job.
Ja.
War, glaube ich, mein Hauptgrund. Und ja, so bin
Du
ich
hast
dann.
aber gut funktioniert, richtig? Du hast
Ich.
abends getrunken, um abzuschalten und bist dann
Ja.
ganz normal ins Büro und hast performt.
Genau, ich habe jeden Abend. Damals habe ich dann jeden Abend angefangen zu trinken, um zu vergessen, um mir den Job leichter zu machen. Ich
Ja.
muss dazu sagen, ich habe einen operativen Job und bin Betriebsratsmitglied. Und zu der Zeit war es so, dass wir um die Gehälter und Löhne von knapp 1200 Leuten kämpft haben. Das Unternehmen wollte die Löhne oder die Entgelte senken, herabsetzen und ja. Gab es so eine Situation, wo es in Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite ging? Und ja, dann habe ich natürlich wie immer meine Hand gehoben und habe gesagt, ich gehe damit rein in diese Verhandlungen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich getrunken habe jeden Abend, um mir das alles zu erleichtern. Nebenbei habe ich natürlich noch einen operativen Job gehabt. Das habe ich ja eben auch schon gesagt. Und ja, so, wenn man so ein Mensch ist, der gefühlt alles hundertprozentig machen will, dann kann man keine zwei Jobs parallel hundertprozentig machen, das funktioniert einfach nicht. Ja, und nebenbei noch die ein oder andere Baustelle, die noch dazu kam, ja, und schon war es dann
Im Privatleben.
im Privatleben, ja. Ich hatte eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt. Noch ein Stück weit südlicher als Würzburg. Du kommst aus Würzburg, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ja.
Genau.
Bei mir war es Nähe Ulm und ja, die Fernbeziehung lief einfach schlecht und meine Wohnsituation war einfach sehr unbefriedigend und ja, so kam das eine zum anderen. Natürlich lief die Fernbeziehung dann auch schlecht, weil ich getrunken habe. Das war dann so ein Strudel, in den ich da irgendwie reingeraten bin. Ja, und so haben sich dann von Jahr zu Jahr die Dosen gesteigert. Und es wurde dann irgendwann immer mehr. Wie ist es bei dir gekommen, dass du mit 31 die Reißleine gezogen hast?
Erzähle ich dir erst das und dann erinnere mich bitte nochmal an die Fernbeziehung, weil dazu habe ich auch noch was zu erzählen.
Ja.
Dass ich rausgekommen bin, war, ich wusste schon länger, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe auch Sachen gegoogelt, wie lange bis zur Leberzirrhose. Wie viel Alkohol ist noch unbedenklich? Lauter so ein Zeug. Aber niemals bin ich Alkoholiker, sondern immer nur so irgendwie so drumrum. Also ich wollte wissen, wann gibt denn meine Leber auf, aber ich wollte nicht wissen, bin ich alkoholkrank. Also ich habe es dann irgendwie sehr, sehr lange gegoogelt, habe es irgendwie geahnt über Jahre. Ich war sogar mal bei einem Arzt, da war ich, glaube ich, 25. Da war ich bei einem Arzt und habe ihm gesagt, ich glaube, dass meine Leber auf meine Rippe drückt. Und ich denke, dass ich mir das eingebildet habe, weil er hat, oder dass ich einfach Sorge hatte, aber dass ich mir das eingebildet habe. Ich hatte nämlich keine Fettleber. Aber ich habe das irgendwo gelesen, wenn man viel trinkt, dann kriegt man eine Fettleber. Und dann habe ich entschieden, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und frage den einfach mal danach. Ich nehme an, ich wollte, dass mir jemand sagt, hör auf, Mädchen, hör einfach auf, du bist in Gefahr. Und der
Ja.
Arzt sich nicht gewundert, warum der 25-Jährige auf so eine abstruse Idee kommt, hat mich abgetastet, hat gemeint, nee, ist alles in Ordnung. Also bin ich mit einem Rezept raus, mit weiter so. Dachte, okay, dann kann ich ja einfach weiter trinken, ist ja scheinbar alles in Ordnung. Und deswegen, das erzähle ich dir, weil ich es schon lange, lange geahnt habe. Bei 25, es waren dann noch 6 Jahre, bis ich aufgehört habe.
Ja.
Und ich bin dann immer weiter in diesen Strudel rein, habe jeden Abend getrunken und habe dann so ein lustiges Spiel gespielt, Drink and Dial, habe ich das genannt. Ich habe immer, wenn ich getrunken habe, Leute angerufen. Ich war dann irgendwie plötzlich in Plauderlaune
Ja.
und habe dann meine Schwester angerufen, meine Mama, wer auch immer mir gerade eingefallen ist, und habe dann mit denen gequatscht. Und ich war an diesem besagten Abend, am 5. Dezember 2020, war ich schon leider ein bisschen zu betrunken, um mit meiner Mama zu plaudern. Und sie hat halt gemerkt, dass da was gar nicht stimmt. Und ich war auch schon im Blackout. Ich kann ihr nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich weiß alles von diesem Abend nur aus den Erzählungen von meiner Mama.
Ja,
Und
das kenne ich.
ich habe sie angerufen, habe ihr irgendwas erzählt, was ihr total Angst gemacht hat. Ich dachte, sie tut mir was an und ist dann zu mir gefahren. Und ich wollte ihr erst die Wohnung scheinbar nicht aufmachen. Dann habe ich sie irgendwann doch aufgemacht und dann hat sie alles gesehen. Also ich habe da schon, ich glaube, 3 Flaschen Wein und Sekt waren. Sie waren leer, die standen in der ganzen Bude verteilt und ich war halt dementsprechend in dem Zustand, der dazu passt. Und dann konnte ich es nicht mehr verstecken. Und ich weiß noch, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Ich habe auf mein Handy geguckt und hatte 12 verpasste Anrufe von meiner Mama. Das muss dann wohl vorher gewesen sein, bevor sie in die Wohnung, zu mir in die Wohnung gekommen ist. Und wusste ja nicht so richtig, was los war. Ich wusste noch. Und ich habe mir noch gedacht, ich glaube, sie war da, aber ich war nicht sicher. Mehr habe ich nicht zusammengekriegt von diesem Abend und musste sie dann anrufen, weil ich ja wissen wollte, was ist passiert. Und dann hat sie mir das alles erzählt. Und dieses Gefühl, dass man plötzlich aufgeflogen ist, das jetzt nicht mehr verleugnen kann und es einfach jetzt raus ist, ist unbeschreiblich. Also es war so eine Mischung aus absolut verzweifelt, Scham und erleichtert. Ich kann es gar
Ja,
nicht richtig beschreiben. Aber
kann ich
das war der
verstehen.
Moment.
Das war der Moment, ja. Irgendwie,
Genau.
also, wo du es gesagt hast eben, ich habe meiner Hausärztin irgendwann, nachdem ich dann trocken war oder aus der Entgiftung gekommen bin, habe ich sie gefragt, warum sie nicht mal was gesagt hat. Das muss ihr ja
Und?
vorher aufgefallen sein. Und sie hat darauf erwidert, naja, ich sehe sie ja nicht so oft, um das beurteilen zu können, ob sie ein Alkoholproblem haben. Und ich war beim Podcast in einem Podcast bei einem anderen Arzt und wir hatten uns hinterher noch so unterhalten. Und dann kam auch von mir die Frage, wie gehen Sie denn mit Menschen um, die ein Alkoholproblem haben? Und das hatte ihn dann tatsächlich auch erstmal ein bisschen aufgeschreckt. Und er sagt, es ist einfach schwierig, die Leute darauf anzusprechen. Und bei dir war es ja schon fast ein Hilfeschrei mit deiner Fettleber, so würde ich das jetzt erstmal wahrnehmen. Aber ich finde das erschreckend, dass die Ärzte sich nicht trauen, ihre Patienten darauf anzusprechen oder das einfach schlichtweg nicht sehen wollen oder gar nicht wahrnehmen. Finde ich ganz krass.
Wobei ich sagen muss, mein Hausarzt ist ein ganz netter, aber ich komme da rein und alles steht voller Weinflaschen, Geschenke von Patienten. Also das ganze
Ja.
Besprechungszimmer ist tapeziert mit Weinflaschen. Also da frage ich mich halt dann, müssen sie so reagieren, um sich selber schön zu reden, was sie tun? Nur weil man Arzt ist, trinkt man nicht weniger.
Ja, sind alles nur Menschen.
Ja,
Ja.
ja.
Ich sollte dich noch auf meine Fernbeziehung ansprechen.
Ja, ich wollte dir erzählen, dass ich das gut nachvollziehen kann, dass das belastend ist, weil ich selber eine hatte. Und ich denke nicht, dass meine Abhängigkeit damit angefangen hat, aber ich denke auch, dass es eine große Rolle gespielt hat, dass ich 10 Jahre in einer Fernbeziehung war, nach Indien.
Oh, das ist sehr weit.
Genau. Und wir haben uns nur alle 3 Monate gesehen. Und da war natürlich dann immer High Life, also wir haben Urlaub zusammen gemacht und hatten Spaß und da war das ganz normal. Er hat sich nicht gewundert, dass ich dann immer so viel trinke. Er hat auch mitgetrunken. Ich habe immer gewonnen. Ich habe immer mehr getrunken, aber er hat auch mitgetrunken und es war alles lustig und Party und es ist ihm nicht aufgefallen. Und ich war dann einfach viel alleine und konnte das halt dann ungestraft machen, so dass es keinem aufgefallen ist. Und vor allem habe ich den Alkohol benutzt, um vorzuspulen, um mein Leben vorzuspulen, weil ich natürlich meinen Partner vermisst habe und habe mir dann gedacht, nach der Arbeit betanke ich mich und dann kann ich schlafen und dann ist auch schon wieder der nächste Tag, da kann ich arbeiten, dann kann ich mich wieder betanken und kann schlafen, dann kann ich wieder arbeiten und so weiter. Und das hat schon auch einen großen Anteil dran gehabt, dass das so lange ging. Das wollte ich dir erzählen, genau.
Ah, okay. Also bei mir war es tatsächlich so, dass es dann irgendwann durch den Alkohol schlecht lief. Und ich habe dann auch tatsächlich so, wie du das eben mit deiner Mutter berichtet hast, mit dem Telefonat, versucht erst gar nicht mehr abends zu telefonieren. Und manchmal ließ es sich aber nicht verhindern. Und meine Ex-Partnerin hat mich dann darauf angesprochen und hat gesagt, du hast sowas getrunken. Und ich habe das tatsächlich verneint. So, also nüchtern betrachtet, wie blöd muss man sein, ne? Also sie hat es ja gemerkt. Und das Interessante war, wenn ich dann in Süddeutschland war, egal ob es ein Wochenende war, wir haben uns alle 4 bis 5 Wochen gesehen, oder halt, wenn wir Urlaub hatten, gemeinsam 2 Wochen, 3 Wochen am Stück, dann habe ich keinen Alkohol getrunken. Dann hatte ich auch keinen Suchtdruck. Aber interessanterweise, wenn ich mich, ich sag jetzt mal, sonntags ins Auto gesetzt habe und die 600 Kilometer Richtung Norden gefahren bin, dann habe ich mir tatsächlich überlegt, an welchen Tankstellen holst du dir jetzt noch Alkohol, dass du zu Hause für heute Abend was hast. Aber vorher, die 2, 3 Wochen Urlaub, also ja klar, wenn wir uns mit Freunden getroffen haben, mal ein Bier getrunken oder auch mal ein paar mehr, aber sonst nicht. Und das finde ich interessant. Und also das, ich habe diese Sucht in der Zeit irgendwie verdrängt gehabt. Heile Familie, auch wenn sie manchmal nicht so mehr so heil war, wie wir es uns beide gewünscht hätten. Wir verstehen uns heutzutage wieder sehr gut. Das muss ich dazu sagen. Und ja, das ist alles wieder soweit fein. Aber es ist schon manchmal sehr interessant, was diese Sucht so mit einem macht.
Würdest du sagen, dass du aus Einsamkeit getrunken hast,
Ja.
jetzt wo du mir so erzählst? Ja, es hört sich so an, ne?
Ja, ich
Das
habe
kann ich auch
festgestellt
verstehen.
in der Langzeittherapie, was heißt festgestellt? Ich habe für mich das so rausgefunden oder so empfunden, dass 80% der Leute, die in der Langzeittherapie mit mir zusammen waren, alleine gelebt haben. Und ich glaube schon, dass das ein Faktor ist. Wahrscheinlich ist 80% übertrieben, das glaube ich schon. Aber ja, Einsamkeit ist, glaube ich, ein sehr großer Faktor.
Ja, das glaube ich auch.
Wir haben eben
Hallo.
schon über deinen Weg in die Sucht gesprochen, wie es dazu gekommen ist und welche Faktoren es gab. Und ich habe auf deinem Instagram-Profil so ein paar ganz interessante Details gefunden. Du machst eine Ausbildung zur Suchtberaterin. Wie bist du dazu gekommen und was hast du damit vor?
Ja, dazu gekommen bin ich letztes Jahr. Ich hatte ich würde sagen, nach 2, 3 Jahren, nachdem ich meine Suchtgeschichte aufgearbeitet habe und viel in Selbsthilfegruppen unterwegs war und viel darüber gesprochen und gelesen habe, habe ich gedacht, das Thema ist für mich erledigt, überwunden, Haken dran. Und mein Radar, was die Alkoholproblematik angeht, habe ich nie verloren. Und ich sehe das, André, einfach so oft bei Kollegen im Freundeskreis. Ich sehe so viele Menschen, die vielleicht nicht so tief in der Abhängigkeit gesteckt haben wie ich, das will ich nicht behaupten und das will ich auch keinem diagnostizieren, aber sehr, sehr, sehr viele Menschen, die irgendwie strugglen, die merken, dass da irgendwas ist, die sich in unangenehme Situationen bringen und irgendwie kam auch immer wieder mal das Gespräch drauf. Ich war relativ ehrlich schon nach dem ersten Jahr, auch was es im Kollegenkreis und so weiter, was das betrifft. Ich habe das erzählt, hat nie jemand gemerkt, also ich habe es, ich sag mal, freiwillig erzählt, weil ich nicht in die Verlegenheit gebracht werden wollte, dass mir jemand Alkohol anbietet und solche Sachen. Dachte ich, erzähle das und dann ist die Sache ein für alle Mal vom Tisch. Und dementsprechend habe ich immer mal wieder Kollegen im Büro stehen gehabt, die mit mir darüber reden wollten. Und ich hatte bisher, ich kenne eigentlich keinen Menschen, der nicht gesagt hat, meine Oma, mein Opa, mein Partner, mein Sohn, jeder kennt irgendjemanden oder man selber, jeder kennt irgendjemanden, der eine Suchtproblematik hat. Und letztes Jahr habe ich mir dann irgendwie darüber wieder nach einem Gespräch mit jemandem habe ich mir wieder Gedanken darüber gemacht, wie oft ich eigentlich darüber rede, wie gern ich darüber rede, wie spannend ich die Geschichten finde und wie gern ich auch was machen würde, weil wie gesagt, ich hatte wirklich so liebe Menschen, die mir da rausgeholfen haben und mit denen bin ich immer noch befreundet und habe mir dann gedacht, ich muss da was Sinnvolles draus machen und habe mir dann die Ausbildung zur Suchtberaterin neben der Arbeit rausgesucht, mache die bei der ALH in Köln und das ist auch eine super Akademie, es macht sehr viel Spaß und ich habe noch, ich dachte, ich weiß schon alles, was ich wissen musste, aber ich habe so viel noch dazugelernt, was neurobiologische Prozesse im Gehirn angeht, was Stigmatisierung angeht, wie man beraten kann, wie Leute reingeraten in die Sucht, wie sie wieder rauskommen, was man tun kann. Es ist einfach super interessant und ich habe es noch keine Sekunde bereut, das zu machen. Und ja, bitte, frag.
Ich finde das super, dass du diese Idee hattest und das dann auch umsetzt. Ich hatte die Idee tatsächlich auch schon, habe es aber dann irgendwie wieder verworfen, weil ich glaube, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also ich bilde mich auch weiter, mache eine Ausbildung, um Gruppen leiten zu können bei der Diakonie. Also ich habe ja, leite ja selber eine Selbsthilfegruppe und dazu kann man dann noch mal so eine kleine Ausbildung machen. Damit habe ich angefangen. Aber ja, dieses Thema Suchtberater, das hatte ich von Anfang an irgendwie auf dem Schirm. Und da, von daher fand ich das total spannend, als ich das bei dir gelesen habe. Und
Ich
ja,
glaube
beim.
auch, das würde dir so viel Spaß machen. Ich meine, du beschäftigst dich auch so viel mit dem Thema.
Ja,
Du machst
ich
deine
find's.
Sendung und die Gruppe und also ich glaube, du würdest das super machen und es würde dir echt Spaß machen.
Es würde mir auch Spaß machen, ja. Aber irgendwie ist gerade noch nicht so die Zeit. Es ist gerade ein bisschen viel anderes noch.
Ja.
Und aber
Viel,
vielleicht
viel,
kommt das
viel.
irgendwann. Was hast du denn mit der Ausbildung vor? Möchtest du dich selbstständig machen oder?
Meine Idee wäre erstmal, das nebenberuflich zu, also nicht nebenberuflich anders, das vielleicht in meiner Firma mit anzubieten, also Leute zu beraten in der Suchtberatungsstelle. Und ich habe jetzt nicht vor, aktuell mich selbstständig zu machen, aber ich habe auch gerade erst mit dem Instagram-Kanal angefangen und mein Buch kommt raus und ich lasse mich ein bisschen treiben, weil am Ende ist es mir ehrlich gesagt egal, auf welche Art und Weise ich mein Wissen weitergebe und auf welche Art und Weise ich Leute erreiche. Hauptsache ich erreiche sie. Deswegen, da gehe ich so ein bisschen mit dem Flow.
Ja, und ich habe es bei dir auf dem Instagram-Kanal gesehen. Ich glaube, das passt gerade hier ganz gut hin. Da schreibst du, nein, du hast es gesagt, es braucht Menschen, die ihre Geschichte teilen.
Ja.
Ich glaube, auch da, ich mache das genauso, um zu entstigmatisieren. Und je mehr Leute ihre Geschichte teilen, desto mehr hören zu und begeben sich vielleicht auch mal zu einer Suchtberatungsstelle oder zu einer Suchtberaterin, in welcher Form auch immer, ob es betrieblich ist oder wie gesagt in der Beratungsstelle. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns zeigen, um einfach
Das
anderen Menschen Mut zu machen und die Scham zu nehmen. Sowas, was du eben berichtet hast, dass du bei dir in der Firma relativ schnell offen damit umgegangen bist, genau diesen Weg bin ich auch gegangen. Also die
Super.
Frisur, die ich aktuell trage, trage ich seit der Entgiftung tatsächlich. Vorher war da mehr Haare auf dem Kopf. Und ich habe dann gedacht, als ich aus der Entgiftung kam, wenn dich die Leute so sehen und du fällst jetzt länger aus, weil mir war klar, vor der Langzeittherapie gehe ich nicht mehr ins Büro, weil das war einer der Punkte, die mich oder der größte Punkt, der mich zum Alkohol getrieben hat oder zur Sucht getrieben hat. Und wenn du natürlich mit ganz kurzen Haaren oder Glatze durch die Gegend läufst und länger krank bist, dann kommt man ja schnell auf eine andere Krankheit. Und dem wollte ich eigentlich nur vorbeugen. Und ich dachte einfach, es kann ruhig jeder wissen. Also ich habe ja eben gesagt, dass ich Betriebsrat bin in einem Unternehmen mit 1100 oder aktuell 1200 Menschen. Stehst du da ja auch in der betrieblichen Öffentlichkeit. Also
Richtig fragen, wie die Reaktionen waren.
ich habe nur
Also
positive Reaktionen bekommen. Ich habe
schön.
bis heute nicht eine negative Reaktion bekommen. Ich gehe ja nun wirklich super offen damit um. Wie gesagt, ich bin dann gleich Ende September oder Anfang Oktober bis Ende September 23 war meine Entgiftungsphase und ich bin dann relativ schnell danach ins Büro und habe den Leuten Bescheid gesagt, Leute, ich habe ein Alkoholproblem. Ich werde jetzt länger ausfallen. Es tut mir leid, dass ich vielleicht die letzten Monate oder Jahre nicht so funktioniert habe. War auch ganz spannend. Ganz zu Anfang der Sendung hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Ich habe auch funktioniert. Ich war jeden Morgen um 6:30 Uhr im Büro, habe meine Arbeit gemacht. Und ganz spannend fand ich, nachdem ich nun meine Kollegen aufgeklärt hatte und meinen Chef, dass alle gesagt haben, wir haben das nicht gemerkt.
Ja, irre, oder?
Und
Und man fragt sich, wie geht das? Ich war jeden Tag verkatert im Büro. Wie geht das? Wie kriegen die
ja,
Leute das hin?
jeden Tag. Und genauso war es ja bei mir auch. Und bei den Mengen, die ich getrunken habe, muss man das gerochen haben. Also selbst wenn ich Lakritzbonbons gelutscht habe, kann es nicht sein, dass man das nicht gerochen hat. Und das ist das, was mich so ein bisschen, ja, erstaunt hat, dass sie alle Steine auf Bein geschworen haben. Also wir haben nichts mitgekriegt. Mein Chef hat nichts mitgekriegt. Gut, der sitzt nicht bei uns mit im Büro. Aber ja, es war schon, ich fand das schon ziemlich wild, dass das keiner mitbekommen hat.
Zwei Erklärungen. Vielleicht ist eine davon richtig. Die erste ist, Alkohol ist so normal und dass man abends trinkt mit seinen Freunden oder was auch immer und dann am nächsten Tag halt so witzig, witzig verkatert ins Büro kommt und dann noch einen Scherz drüber macht, ist so normal, dass sich keiner was dabei denkt. Also die Leute denken einfach, okay, da hat halt gestern eine Party gefeiert.
Das war meine
Oder
Ausrede. Ich habe sie
das war
nicht
deine
gebraucht,
Ausrede,
aber
ja.
das war meine
Das war auch
Ausrede.
meine Ausrede. Ja. Ich habe die Ausrede auch benutzt, obwohl mich keiner gefragt hat. Einfach so, wenn ich früh in den Spiegel geguckt habe und mir dachte, puh, sehe aber heute wieder zerstört aus. Ich bin nicht vorsorglich ins Büro und habe schon mal erzählt. Also gestern Abend hatte ich drei Freundinnen da. Wir haben ewig gequatscht und so viel getrunken. Halt alleine gefeiert, meine Party, jeden Abend.
Ja, ich auch.
Also, ja, es ist entweder so normal, dass es deswegen niemandem auffällt und am Ende machen viele abends genau dasselbe. Halt vielleicht nicht in dem Ausmaß wie wir, aber halt auch ihre ein, zwei Gläschen Wein. Oder es ist einfach so unangenehm, sich zu sagen, okay, ich habe es geahnt, aber ich habe nichts gesagt.
Ja.
Hätte ich ihm helfen können, hätte ich ihr helfen können.
Ja, ich gebe dir recht, aber vielleicht nicht mal das, sondern einfach die Scham, jemanden darauf anzusprechen. Ne? So, trete ich dem zu nahe, vielleicht tue ich ihm Unrecht, ihm, ihr, immer.
Ja.
Und ja,
Warst du
aber
schon mal
gut.
in der Situation, dass du jemanden darauf angesprochen hast?
Nein, tatsächlich auch nicht. Ich
Ja.
war im Podcast bei Kai. Tanzen kann man auch auf Brause und wir hatten uns hinterher noch mal kurz ausgetauscht. Und er sagte ja, warum sprichst du Leute denn nicht an? Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, weil ich gesagt habe, dass ich glaube, es einigen Menschen inzwischen anzusehen. Also
Ja.
das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe manchmal das Gefühl, okay, also das geht in eine ähnliche Richtung, wie es bei mir ging. So sind wir da, glaube ich, drauf gekommen. Und Kai sprach mich dann an und wir hatten uns kurz drüber unterhalten und er sagte ja, aber es ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man jemanden fragt, du pass auf, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Möchtest du drüber reden? Dann ist das ja ein Anfang. Und das habe ich aber bisher. Ich bin noch nicht in die Situation gekommen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in die Situation kommen würde, ob ich es machen würde. Aber es wäre ein Hebel, glaube ich,
Ja, in der
um an
Situation.
jemanden, ja, um aus der Situation vielleicht irgendwas Positives ziehen zu können. Aber ja,
Also
ich
ich
weiß nicht,
glaube,
hast du es schon mal gemacht?
einmal bei einer Kollegin habe ich es angesprochen und habe auch gefragt, ob ich da richtig liege und ich möchte sie auf gar keinen Fall beschuldigen, beleidigen oder sonst was. Habe erzählt, dass es bei mir eben der Fall war und dass ich glaube, das bei ihr auch zu sehen. Und ich hatte recht damit.
Ja, aber das ist ja cool. Also
Und wir
dann.
hatten dann auch ein echt gutes Gespräch und da war ich irgendwie auch froh, dass ich was gesagt habe, weil das stimmt, das ist sehr unangenehm, weil man denjenigen ja auch nicht, man möchte ihm nichts unterstellen, was am Ende nicht der Wahrheit entspricht. Aber in dem Fall lag ich richtig und das ist nicht normal, dass Leute so reagieren, glaube ich. Also meine Mama hat mir erzählt, als sie gesagt hat, du hast ein Alkoholproblem, als sie in meiner Wohnung stand, dass ich völlig ausgerastet bin und sie beschimpft habe, obwohl es bei mir sehr offensichtlich war, mit meinen drei Flaschen, die da geköpft waren. Also das ist, glaube ich, nicht die Normalität, dass derjenige das auch so zugibt. Und da hatte ich das Gefühl, vielleicht hat sie darauf gewartet, dass jemand was sagt. Das lief ganz gut, aber ich glaube, es ist nicht die Normalität, dass es so gut läuft.
Ja, ich glaube, ich habe auch oft drauf gewartet. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn mich jemand früher hätte drauf angesprochen, hätte ich vielleicht auch reagiert. Aber ich habe auch oft genug gesagt, ich habe kein Alkoholproblem. Also es gab ja Menschen, die mich drauf angesprochen haben, die sich Sorgen gemacht haben und oft genug habe ich es natürlich auch verneint. Also es ist so, ich weiß nicht, bei wem ich noch reagiert hätte, wenn mich mein Bruder und meine Partnerin nicht angesprochen hätten.
Wollte gerade fragen, in einem Podcast habe ich gehört, dass deine Partnerin sich bei deinem Bruder vergewissert hat und dann hat sie dich ja darauf angesprochen. Hat dein Bruder das vorher mal versucht?
Er hat es einen Tag vorher gemacht.
Ah, er hat es einen Tag vorher gemacht, okay.
Er hat es einen Tag
Und
vorher gemacht und da habe
okay.
ich habe ihm dann gesagt, ja, ich habe ein Problem und ich werde mich zeitnah darum kümmern. Und am nächsten Tag hat Melanie mich drauf angesprochen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Problem, ich kümmere mich. Und dann habe ich mich dann auch sehr zeitnah gekümmert. Also 2 Tage
Also.
später bin ich dann zum Hausarzt gegangen und zu meiner Hausärztin gegangen und habe mir eine Einweisung geholt zur Entgiftung und dann ging es los.
So gut, dass du das geschafft hast. Voll toll. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, aber sonst säße ich jetzt nicht hier, sondern wäre wahrscheinlich irgendwie völlig runtergekommen.
Hast du
Bitte.
nicht gedacht, du wirst von deinem Alkoholkonsum sterben?
Also an solche Geschichten habe ich nicht gedacht. Mir war zum Schluss klar, dass ich ein Problem habe, auch wenn ich es mir immer schön geredet habe. Und ich konnte ja auch aufhören zu trinken, wenn ich wollte, aber ich will ja nicht. Aber irgendwie, das war so, eine ganz komische Situation. Ich habe ja von meiner Fernbeziehung erzählt. Da musste ich ja nicht trinken, da hatte ich keinen Druck, also konnte ich ja nicht süchtig sein. Aber gefühlt hatte ich schon den Gedanken, okay, irgendwas stimmt da nicht. Du bist es. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Schwierig.
Ich habe gedacht, ich werde dran sterben.
Okay. Habe ich mir
Weiß auch
gedacht,
nicht,
sonst hättest du mir die Frage nicht gestellt.
wie. Ich habe im letzten Jahr habe ich so oft, das war ja das Corona-Jahr, da habe ich es richtig
Okay.
krachen lassen. Ich weiß von diesem Corona-Jahr eigentlich gar nichts mehr. Ich habe nur getrunken, genetflixt, geschlafen, ausgenüchtert, getrunken und so weiter. Und was ich aber noch weiß, ist, dass ich an den Abenden auf der Couch lag und dachte, hoffentlich habe ich heute genug getrunken, dass es einfach vorbei ist.
Okay.
Ich habe nie gedacht, ich springe vom Balkon oder solche Sachen. Ich habe einfach gehofft, hoffentlich hat es heute gereicht, dass es vorbei ist. Das weiß ich noch. Das ist so die eindrücklichste Erinnerung von diesem Jahr.
Wahnsinn.
Das hatte ich irgendwann jeden Abend. Ich bin immer vorher weggedämmert, bevor es zu Ende gehen konnte mit mir.
Ja, ich habe auch meine Nächte auf dem Sofa begonnen. Ja, das kenne ich auch. Aber ja, den Gedanken hatte ich zum Glück nie. Ich weiß gar nicht, ob es zum Glück ist. Du hast es ja längere Zeit gehabt, dass du jeden Abend zugedacht hast, oder?
Ja, ungefähr ein halbes oder ein Jahr, irgendwas in dem Zeitraum.
Verrückt.
Und solche Gedanken hatte ich kein einziges Mal, seit ich nüchtern bin. Also, Alkohol ist so ein verrücktes Depressivum und man denkt, man bekämpft seine Einsamkeit, seine Angst, sein, was auch immer es ist, soziale Ängste. Also, ich habe es für alles benutzt. Ich kann gar nicht sagen, warum ich getrunken habe. Ich habe es einfach für alles benutzt oder gegen alles. Und was es eigentlich macht, es macht dann irgendwann depressiv, traurig, missgünstig, neidisch, eklig, zickig. Also, irre.
Ungerecht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die Menschen so sein lässt, wie sie wirklich sind, weil ich habe echt eklige Sachen gemacht. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man morgens, oder du hast es vorhin auch schon berichtet, oder habe ich es bei Insta gesehen, ich weiß es gar nicht. Man guckt auf sein Handy und hat erstmal gecheckt, was man gestern Abend so gemacht hat.
Oh Gott, ja.
Katastrophe. Ich war echt ein Arsch, ne?
Ich
Und
auch.
heutzutage frage ich mich, ja, bin ich wirklich so ein Mensch? Und ja, ich weiß jetzt heute, dass ich so nicht bin und dass der Alkohol das aus einem macht, dass das eine Wesensveränderung, ja, dass der Alkohol das Wesen verändert. Ich weiß schon, dass ich manche Dinge, die ich gesagt habe, heute auch noch so denke. Ich würde es nur anders rüberbringen, ne? Also nicht so brutal jemanden beleidigend vom Kopf schmeißen, sondern ansprechen und sagen, du pass auf, das und das ist mir aufgefallen, da müssen wir mal drüber reden.
Ja.
Aber ja, das ist der Alkohol, der verändert einen dann ja total. Ganz
Absolut.
schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Deswegen fand ich auch die Ausbildung so super. Ich habe da so viel über Neurobiologie gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und das allererste, was ausgenockt wird, wenn du Alkohol trinkst, ist dann dieser Teil hier, der präfrontale Kortex. Und das ist halt das, was für Planung, Kontrolle, Entscheidungsfähigkeit, für deine Moral zuständig ist. Und deswegen kann das überhaupt nicht sein, dass, ich meine, nach einem Glas Wein vielleicht, da lockert sich die Zunge, aber nicht nach
Ja.
zwei Flaschen. Man ist einfach gar nicht mehr da. Das, was uns ausmacht, ist gar nicht mehr da. Und vor allem nicht, wenn man Blackout-Trinker ist. Das finde ich am allergruseligsten. Man läuft rum und sieht aus wie man selber, aber die Person, die da spricht, hat überhaupt nichts mehr mit dem eigenen Wesen zu tun.
Nee.
Deswegen, ich mag diesen Satz auch nicht. Wie sagt man es genau? Betrunkene und kleine Kinder sagen die Wahrheit oder irgend sowas. Ich glaube das nicht, weil auch, selbst wenn du sagst, du denkst etwas immer noch genauso, die Art und Weise, wie du es jetzt vermittelst, ist ja dein Wesen.
Ja.
Dass du überlegen kannst, was hat es für Konsequenzen, wenn ich es genauso sage, wie ich es denke? Und vor allem, was will ich erreichen? Könnte ich es vielleicht anders formulieren? Das ist ja genau das, was dich ausmacht und das ist durch Alkohol einfach zerstört.
Ja, ich habe dadurch meinen besten Freund verloren.
Das tut mir leid.
Ja, ich bin ja selber schuld und wir haben es dann tatsächlich noch mal, wir haben uns dann irgendwann noch mal getroffen und lange drüber gesprochen.
Also nicht kann was.
Ja, aus meiner Langzeittherapie raus habe ich ihn mehrmals angeschrieben und um ein Gespräch gebeten. Und wir haben uns dann tatsächlich auch getroffen, noch während meiner Langzeittherapie. Wir hatten ja Übernachtungen, die wir zu Hause machen konnten, Belastungswochenenden. Und die waren ja dafür gedacht, dass man dann auch zurück ins Leben findet. Und auch für solche Sachen konnten wir die nutzen, um das dann hinterher in der Klinik auch nochmal zu besprechen. Und ja, wir haben bestimmt 2 Stunden bei mir zu Hause oder jetzt bei uns zu Hause gesessen und gequatscht, wir zwei. Das Problem ist, wir waren beste Freunde und wir sind auch Arbeitskollegen. und verstehen uns auf der Arbeit super. Aber es ist halt jetzt nicht mehr so, wie es früher war, dass man mal eben angerufen hat, du, ich komme auf einen Kaffee rum, hast du Zeit? Das gibt's nicht mehr. Also wir kommen gut miteinander klar, verstehen uns gut, lachen zusammen, aber ja, die beste Freundschaft ist dann irgendwie dahin. Und wir haben uns dann gesagt, komm, wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Und vielleicht
Lag
braucht
das
es ein.
dran, weil du im betrunkenen Zustand was Schlimmes zu ihm gesagt hast? Oder war es so ein Aufkumulieren an oft betrunken sein und er konnte es nicht mehr ertragen? Was war der Grund?
Er hat mich oft darauf angesprochen, auf meinen Konsum, dass es mir schlecht geht.
Okay.
Das habe ich ja
Okay.
immer verneint, dass ich ein Problem hätte. Das gab es ja nicht. Und ja, ich habe ihn dann besoffen, dann per WhatsApp so dermaßen hart angegangen, dass das Thema dann durch war. Und das kann ich heute nüchtern betrachtet auch völlig nachvollziehen. Da sind schlimme Worte gefallen und das machst du ja nicht wieder weg. So, die Worte sind einmal raus, auch wenn es ja so nicht gemeint war oder nicht so hart. Aber ja, wir verstehen uns und wir quatschen auch ein privates Wort und vielleicht ergibt es sich wieder, vielleicht brauchst du einfach noch Zeit. Isabel, auf ein Thema sind wir noch gar nicht gekommen. Du schreibst ein Buch.
Ja,
Erzähl.
das habe ich im April angefangen. Und zwar mit der Idee, da einen Blog draus zu machen. Und dann wurde das immer mehr Text und mehr Text und mehr Text. Und dann hat mein Mann, der Mann, mit dem ich 10 Jahre eine Fernbeziehung hatte, als ich dann nüchtern war, konnte ich auch mitteilen, was ich möchte. Und dass ich möchte,
Ja.
dass wir zusammen sind und dass ich heiraten möchte. Und dann hat auch die Beziehung Fahrt aufgenommen.
Sehr
Also,
schön.
das ist der gleiche Mann, von dem ich da rede. Und der hat dann gemeint, mach doch ein Buch draus. Und dann, da habe ich drüber nachgedacht, und dann habe ich während einem Seminar eine andere Teilnehmerin kennengelernt, die auch schon seit, ich glaube, 2 Jahre hat sie erzählt, war sie nüchtern, und dass sie ein Buch schreibt. Und dann hat die mich so gehypt und darauf gebracht, und sie war voll on fire mit ihrem Buch. Und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich, ich musste viel umändern, dass das auch alles in Buchform dann, das waren halt immer nur so Abschnitte oder bestimmte Themenbereiche, die ich dann beleuchtet habe. Ich habe einen Artikel über Stigmatisierung geschrieben, einen über Neurobiologie, dann einen über persönliche Geschichten. Dann musste ich das alles zusammenbringen, dass es ein Buch wird, und es hat geklappt. Und
Sehr
jetzt
schön.
ist es fertig und ich arbeite mit meiner Lektorin dran.
Das klingt spannend. Also,
Ja.
da ich dich ja weiterhin bei Instagram verfolge, ich hoffe, du bleibst dort auch, dass ich das dann
Auf
noch
jeden Fall.
mitbekomme. Das wird eines der wenigen Bücher sein, die ich mir vielleicht mal kaufe. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Da freue ich mich drauf. Isabel, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview,
Ich
dass
danke dir,
du
es war
auch so spontan als Gast eingesprungen bist. Da
gerne.
freue ich mich sehr. Ich freue mich auch auf weiteren Content bei Instagram. Und hast du zum Abschluss dieser Sendung noch ein Lieblingslied?
Ja, mein Lieblingslied ist von Journey, Don't Stop Believing. Ich habe das Lied immer geliebt, aber in der Nüchternheit hat mir es irgendwie nochmal angefangen, mehr zu bedeuten, weil es fängt ja an, just a small town girl living in a lonely world. Und es geht um Glauben und Hoffnung bei dem Lied. Und das habe ich einfach die letzten 5 Jahre mit mir getragen. Und es bedeutet auch meinem Mann viel. Es war unser Hochzeitslied.
Schön.
Und ja.
Ja, dann werde ich das gleich zum Abschluss der Sendung nochmal spielen.
Dankeschön.
Bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei dir und ja, weiterhin alles Gute und wir bleiben in Kontakt.
Das machen wir. Danke, André. Pass auf dich auf.
Ja, du auch auf dich.